Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Five. Heute ist bei mir Lisa Ide. Sie ist Informatikstudentin am HPI in Potsdam und war Teilnehmerin der ersten Staffel von CreateF, der Female Founder Show. Wir freuen uns auf ein sehr spannendes Gespräch mit ihr. Let's go!
For us, entrepreneurship is not necessarily about starting or running a business. It's a state of mind, a principle of life, and an approach to dealing with problems. This is Five, your university podcast on female entrepreneurship by the Munich University of Applied Sciences and the Strasek Center for Entrepreneurship. We strongly believe in diversity. It's just so much more fun and exciting. Diversity in food, in cultures, in places, ways of living, learning, creating, and doing things. It's this desire to explore that we all have in us, to see new things, and yes, to be curious to look what's behind the next corner.
Ja, hallo Lisa und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Five. Schön, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
Hallo Franziska. Ja, danke, dass ich da sein darf.
Ja, die Lisa sitzt in Potsdam und wir kennen uns tatsächlich über die Franziska Pohlmann, die Gründerin oder Leiterin von CreateF, der Female Founder Show. Und die Lisa war sozusagen in der allerersten Staffel mit ihrer eigenen Geschäftsidee dabei. Und vielleicht sage ich nur ganz kurz ein paar Worte, wer die Lisa so ist. Also Lisa ist praktisch Informatikstudentin am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Und darüber hinaus macht sie ziemlich viel andere Sachen und hat mich auch schwer beeindruckt. Also von Buchautorin über verschiedene Hackathons, über die Arbeit im Gleichstellungsbüro an ihrer Fakultät und durfte auch dieses Jahr den Forbes 30 Under 30 gewinnen, sowie einen Diversity Award. Also ihr könnt wahrscheinlich ewig fortfahren, aber nur so ganz kurzen Einblick. Und wir sind ja an der Hochschule München und hier ist sozusagen wie überall der Frauenanteil gerade in den Informatikstudiengängen liegt der gerade bei, 2019 lag der bei 21,1% und denkt, da hat sie nicht so wahnsinnig viel getan seitdem. Also das ist der drittniedrigste Frauenanteil an der ganzen Hochschule von den Fakultäten her. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich lade die Lisa jetzt einfach mal ein und da jetzt ganz gerne anfangen mit, was hat die denn dazu bewegt, Informatik zu studieren? Erzähl uns doch ein bisschen so zu deiner Leidenschaft und wie es dazu kam und genau.
Danke auf jeden Fall für die Vorstellung. Bei mir fing das mit der Informatik quasi, finde ich, sehr spät an, weil ich zuerst quasi begeistert von Mathe war. Bei mir war das so ein Matheunterricht, dass ich irgendwie jede Formel, die wir da irgendwie kennengelernt haben, total aufgesaugt habe und mir gedacht habe, boah, wie cool, das geht auch noch und jenes. Und das war auch so die Zeit, als gerade Harry Potter rauskam und als ich da so Hermine gesehen hatte mit ihren Zaubersprüchen, dachte ich so, okay, ja, ich komme mir so ein bisschen genauso im Matheunterricht vor. Und dann war das bei mir eher Zufall, da waren wir in so einem Bücherladen und dann lagen da so verschiedenste Bücher aus und dann stand auf dem einen quasi, dass man damit jetzt lernt, wie man eine Webseite erstellt und ich dachte erst, das ist bestimmt für Erwachsene, also ich habe es einfach vom Titel darauf geschlossen, nee, das ist doch nicht für Kinder, ne? Das klingt irgendwie sehr, sehr schwierig oder so. Und das mich hatte aber irgendwie verwirrt, also die Reihe, die heißt Eddie und dann war da so ein Mensch drauf abgebildet, der sah aus wie so eine Mischung aus Alien und Mensch und ich dachte so irgendwie, wie sieht das mir doch irgendwie danach aus, das könnte was für Kinder sein, aber ich bin mir nicht sicher. Und dann habe ich sie mal aufgeschlagen und dachte ich so, okay, krass, das ist wirklich für Kinder, weil da waren sehr viele Bilder drin und dann immer auch ganz kurze und wirklich verständliche Sätze und dann habe ich das Buch bekommen. Und hatte es 2 Tage später komplett durchgearbeitet und dachte mir so, wie cool ist das denn? Das kann ich auch mit meinem Computer machen. Wie krass. Ich kann jetzt Webseiten erstellen, beziehungsweise ich verstehe jetzt auch, was da eigentlich im Hintergrund passiert oder wie das im Hintergrund definiert ist. Und das war so der Beginn bei mir, dass ich quasi überhaupt so in diese Richtung gekommen bin. dann hatte ich zu Hause auch quasi das Glück, dass meine Mama auch einen Computer schon hatte. Und immer wenn da irgendwie so Probleme waren, war ich auch irgendwie dabei. Also es war so ein bisschen wie so Detektiv sein oder so. Man hat dann auch mit so geguckt, na, warum ist jetzt schon wieder ein Bluescreen da oder warum ist da jetzt schon wieder eine Fehlermeldung? Warum ist der Drucker nicht erreichbar und so eine Dinge halt. Und das hatte mich alles total begeistert. Leider war bei mir dann in der Schule aber der Fall, dass ich nach einem Jahr Informatikunterricht nicht die Möglichkeit hatte, dort weiter Informatik zu haben, weil das bei uns nur ein Wahlpflichtfach war. Und ja, wir waren 12 und zwei davon wollten es wirklich dann im Abitur weitermachen. Also das war leider nicht so viel. Also die haben gesagt, für zwei SchülerInnen werden wir nicht einen ganzen Kurs machen. Das geht nicht vom Lehrpersonal her. Und ja, dann hatte ich halt geguckt, was eigentlich jetzt mein Bruder gemacht hat, weil ich bin da ja gerade so in die Abi-Phase gekommen. Mein Bruder war jetzt gerade fertig mit dem Abi. Und mein Bruder war halt von den Interessen immer sehr ähnlich. Also er hatte auch Spaß an Mathe, er hat auch so logische Sachen gemacht, das auch so am Computer. Und da bin ich dann aufs Hasso-Plattner-Institut gestoßen, weil da hat er halt angefangen zu studieren. Und da gab es auch dann sehr viel für SchülerInnen. Und dann habe ich da mal am Sommercamp teilgenommen und danach auch noch am Schülerkolleg. Da ist man dann alle 2 Wochen dort und hat Informatikunterricht geleitet von Studierenden, aber auch von Dozentinnen, die man dann später haben wird. Und ja, das fand ich total cool. Also diese Atmosphäre war einfach total schön. Also man hat sich da richtig so aufgenommen, willkommen gefühlt, alles so richtig freundlich, familiär und ja, irgendwie auch ein total krasser Kontrast zu, wenn man in der Schule war, im Matheunterricht, sehr viele dort waren, die gar keinen Bock drauf hatten und dann ist man irgendwie dort gewesen und alle waren richtig zielstrebig motiviert und wollten das und ja, so cool. Keiner, der hier irgendwelche Kommentare macht und stört, sondern alle wollen jetzt hier auch wirklich was lernen und was machen. Und ja, dann habe ich mich da beworben und dann fing das an, dass ich dort quasi Informatik studiert habe. Aber für mich war das dann auch nochmal ein krasser Kontrast, weil als ich da anfing, hat sich ziemlich schnell noch herausgestellt, was für krasse Mitkommilitonen ich da hatte. Also die haben ja irgendwie so erzählt, ja, seit ich 4 bin, programmiere ich schon. Ich dachte so, was? Seit du 4 bist? Okay, da wusste ich ja nicht mehr, was, dass es sowas gibt, ne? Und ein anderer hat gesagt, dass er schon seit Jahren Consulting-Unternehmen hat und quasi für Unternehmen Dinge programmiert und beratet und all sowas. Und ich dachte so, hä? Also, wo habe ich da den Anschluss verloren bei mir in Schulzeiten, dass die schon quasi irgendwie so technikaffin sind und ich nicht. Und ich dachte dann auch irgendwie so, da muss was falsch gelaufen sein bei der Bewerbung. Wieso bin ich ja überhaupt dabei, ne? Weil ich dachte so krass, also das erstmal alles so nachzuholen, aufzuholen, irgendwie das Gefühl zu haben, quasi dazuzugehören, dann auch so vom Wissensstand. Das hat mich dann am Anfang schon sehr erschlagen. Und ja, also das war schon am Anfang so eine kleine Challenge damals für mich, erstmal das alles so aufzuholen, weil zwar wird dann dieser Informatikstudiengang dann beworben, wenn man sich dafür interessiert, kann man da anfangen. Aber das ist dann halt auch basierend darauf, dass man sehr, sehr viel Zeit erstmal am Anfang reinsteckt und das nachzuholen, ne? Und erstmal auf diesem Stand zu sein, was die anderen schon alles kannten, weil sie halt einfach Informatikunterricht im Leistungskurs hatten oder ähnliche Möglichkeiten, die ja mir leider halt nicht so offen standen.
Aber du hast die sozusagen nicht, also dieses Feedback, sage ich mal, habe ich auch von einem Informatikprofessor an unserer Fakultät schon mal gekriegt, dass praktisch in unserem Informatikstudiengang, also unabhängig jetzt, ob männlich oder weiblich, sondern dass einfach ganz viele Informatikstudentinnen relativ früh wieder aufhören, weil und diese Phase sozusagen, die du überstanden hast, eben nicht geschafft haben, weil dieses Vorwissen da so eine große Diskrepanz dann da war zu dem, was sozusagen im Studium erwartet wurde, schon in den ersten Semestern und zu dem Wissensstand, mit dem sie so eingetreten sind. Also dass da irgendwie anscheinend eine Schwierigkeit gibt und man so überlegt hat, ob man so vorgeschaltete Online-Kurse, Module etc., so Vorbereitungssachen halt anbietet, um sozusagen alle mehr auf einen gleichen Wissensstand zu bringen. Also das nur so als genau Widerspiegelung dieses deiner Erfahrung auf, sage ich mal, einer Ebene, dass das anscheinend nicht nur so eine individuelle Sache ist, sondern dass es mehr Studentinnen betrifft im Informatikbereich. Spannend ist ja dann doch, dass, sage ich mal, du wärst sicher auch als Frau jetzt eher in der Minderheit gewesen sei und auch, dass du die trotz dieser großen Erfahrungsunterschiede da, die dann nicht einschüchtern hast lassen, sondern gesagt hab, so na, irgendwie, ich hab da Bock drauf und ich schaff das. Wie ist das gekommen? Hast du da irgendwie, waren deine Kommilitonen, waren die irgendwie alle so, dass sie gesagt haben, hey komm, irgendwie, wenn du, wir unterstützen die oder wir, oder deine Professorinnen oder ja, genau, wie, was war so das, dass du das nicht hingeschmissen hast und gesagt hast, na, das ist mir jetzt echt zu viel?
Das war auf jeden Fall der Freundeskreis. Also ich hatte am Anfang quasi einfach dieses Gefühl, okay, irgendwie in der Schule war man immer so mit die Klassenbeste oder beziehungsweise alle sind immer zu einem hin und haben Fragen gestellt. Man konnte irgendwie immer weiterhelfen. Und plötzlich ist man so in dieser anderen Situation. Man braucht Hilfe, weil man irgendwas nicht hatte, nicht kannte und irgendwie da irgendwie festhängt gerade. Und ja, das ist einfach diese Atmosphäre, die ich halt meinte, die da schon am Anfang durch die Schülerkollegen und durch die Camps so rüberkam, die hat sich dann halt da auch weiter so bewahrheitet. Also die Kommilitonen, die ich da hatte, mit denen ich halt so befreundet war, die waren super offen, hilfsbereit und haben dann einfach so gesagt, ach komm, ja, komm, wir setzen uns hier einfach hin, ich erkläre dir das jetzt mal, was das eigentlich ist und wie man damit eigentlich arbeitet und so, ne? Und ich dachte so, oh cool, ne, weil man selber hat dann immer so gedacht, man will jetzt auch die Zeit nicht irgendwie von denen irgendwie rauben, ne? Und für einen selber waren ja so viele Sachen neu da, man dachte sich so, ach, die anderen brauchen bestimmt auch erstmal Zeit, da irgendwie mitzuarbeiten, aber es waren halt echt viele dabei, die kannten diese ganzen Grundlagen schon und deshalb hatten sie halt die Zeit, da irgendwie was zu erklären und weiterzuhelfen. Und vor allem hatte mir persönlich dann dieses Mindset weitergeholfen von einigen Kommilitonen, die dann so meinten, sie machen einfach so, dass es ihnen Spaß macht und sie wollen jetzt nicht versuchen, in jedem Fach der aller oder die allerbeste zu sein. Und das hatte mir halt auch nochmal irgendwie so geholfen, ne? Dass ich einfach so für mich mal akzeptiere, okay, es wird jetzt vielleicht am Anfang nicht so sein, dass ich da irgendwie ja die Beste in irgendwelchen Klausuren sein werde. Das sind einfach mal Leute, die haben schon seit über 10 Jahren Programmiererfahrung. Also wie soll ich da mithalten, ne? Also dass ich das einfach so ein bisschen mal akzeptiert hatte und ja, und dadurch kam dann halt einfach diese auch der Erfolg einfach da drin. Also man hat dann dadurch quasi ein ganz anderes Mindset gehabt, hat sich nicht mehr so unter Druck gesetzt und ja, es war halt einfach die Begeisterung da. Also ich finde halt einfach, Programmieren ist so ein Werkzeug, was man hat und damit kann man jetzt ganz viele Dinge einfach umsetzen und es hat mich halt einfach weiterhin super begeistert und ja, ich wollte einfach dranbleiben. Und ich hatte leider auch das erlebt, also als ich angefangen hatte, kam ich halt auch in diesen Hörsaal rein. Und da saßen da auch sehr wenig Frauen, also ich glaube, wir waren insgesamt 8 und ich wollte mich halt einfach schon so gefühlsmäßig einfach zu irgendeiner von den Frauen setzen, einfach weil ich es aus Schulzeiten gewohnt war, ne, so mein Freundinnenkreis und man saß dann, hat alles durchlebt und ich wollte einfach eigentlich zu denen, aber die waren schon von den Männern Trauben so umzingelt und ich dachte mir so, okay, mal gucken, wie es sich ergibt. Dann hatte ich halt mit der Zeit so 2 gehabt, mit denen ich mich da angefreundet hatte. Ja, die haben dann beide aber nach dem Semester das hingeworfen. Das war dann ein bisschen schade. Dann war ich wieder ohne quasi weiblichen Freundinnen dort in dem Jahrgang. Und das fand ich halt richtig lange Zeit echt schade. Und Durch die Gleichstellungsarbeit haben wir es aber dann geschafft, so ein Netzwerk unter den Studentinnen bei uns aufzubauen und dass wir da quasi dann gegenseitig uns unterstützen und dass man dadurch auch mal mit anderen Frauen aus der Informatik in Kontakt gekommen ist, die an der gleichen Uni einfach studieren, aber vor irgendwie, ja, irgendwie da so diese Hürde irgendwie anscheinend zu groß war, einfach die mal anzusprechen oder so, weil die waren ja dann irgendwie schon Jahrgang über einen und man weiß ja nicht, ob die was mit einem zu tun haben wollen oder mit einem quatschen wollen oder so, ne? Und ja, das hatte auf jeden Fall mir super viel weitergeholfen. Und du hattest ja auch erwähnt, dass ihr überlegt, quasi so Vorbereitungskurse zu machen. Also ich finde es auf jeden Fall eine gute Idee. Ich habe nur manchmal das Gefühl, das ist dann vielleicht auch schon zu spät. Also theoretisch, da wo es bei mir halt einfach gefehlt hat, war schon viel, viel früher damit in Berührung zu kommen. Und da hängt man ja total davon ab, was zum Beispiel die Eltern kennen, ne? Weil wenn die Eltern jetzt zum Beispiel Lego Mindstorm kennen oder irgendwelche Microcontroller-Initiativen, Calliope und Co., dann kommt man damit auch mal in Berührung. Wenn die Eltern sowas zum Beispiel nicht kennen, dann nicht. Dann hängt es halt auch sehr von den Lehrkräften ab, ne? Also ich habe halt schon so viele Sachen gehört, wo die Lehrkräfte einfach so ein Schubladendenken hatten und dann halt die Frauen immer so kategorisch aus Mathe und Naturwissenschaften aussortiert haben und immer so meinten, ja, mach mal lieber irgendwie da was Soziales oder so. Das fand ich schon krass. Da hatte ich Gott sei Dank Glück. Mein Mathelehrer war übelst unterstützend. Er hat immer alles so, hier, mach mal da noch mit und hier und da kennst du schon jenes und dieses. Und ja, das hatte mir auf jeden Fall super geholfen. Und was halt auch noch so ein Faktor auch ist immer, ist so das soziale Umfeld, was man hat, ne? Also bei mir war es halt irgendwie so, ich war so die Einzige, die Mathe mochte und keiner hat's verstanden. Und die anderen waren alle irgendwie in Sprachen oder auch irgendwie was Soziales oder so. Und ich war halt immer so, nee, Mathe ist es halt, ne? Und ja, da war, also manchmal hat man dann so das Gefühl gehabt, okay, ist man vielleicht irgendwie komisch, dass man das gut findet, ne? Oder sollte man sich irgendwie anpassen und jetzt auch anfangen, weiß ich nicht, mit irgendwas, was die anderen halt so machen, weil ja, das so ist man halt noch damals so leicht beeinflussbar, will irgendwie dazugehören und ja, also nur Faktoren können halt dann dazu noch beitragen, dass man halt irgendwie nie oder sehr spät erst mit Technik in Berührung kommt und das ist halt voll schade.
Ja, voll. Also bei dir war sicher da einfach auch schon natürlich so eine wahnsinnig intrinsische Motivation. Also was du ja gesagt hast, irgendwie, also es hat die einfach da in diese Zahlenecke, Mathe-Richtung sowieso von Natur aus, sage ich mal, schon hingezogen und dann irgendwie haben sie vielleicht bestimmte Sachen gefügt, eben durch das Bücher oder dann dein Bruder oder so, sodass du dann irgendwie in das Studium sozusagen mit reinkommen bist. Und ich denke halt mal, also gerade es gibt ja auch ganz viele, also ich konnte jetzt das von mir zum Beispiel sagen, ich war immer so in irgendwie allem ganz gut. Also es war jetzt nie so, dass jetzt irgendwas, also ich habe Sprachen gern mögen, ich habe Kunst gern mögen, Sport, Mathe, also es war so, pff, breit. Also man hätte mich wahrscheinlich auch für Informatik letztlich gewinnen können, theoretisch, wenn man es mir irgendwie gut näher gebracht hätte und auch gut verkauft hätte. Vielleicht vor allem so, also so jetzt aus meiner heutigen Perspektive, Sigi, und ich konnte es nicht wirklich 100% beurteilen, weil ich ja Informatik auch nicht studiert habe, aber so als Außenseiterin. Ich sehe das irgendwie, also es heißt ja auch irgendwie Programmiersprachen, also und es ist letztlich, was du ja auch gesagt hast, du lernst im Prinzip ein Tool, eine Sprache, mit der du dann relativ früh auch kreativ gestalten kannst, also und auch Dinge sozusagen, Ideen umsetzen kannst. Also das finde ich eigentlich einen sehr interessanten Punkt an Informatik. Wie siehst du das? Was begeistert dich so an dieser Fachrichtung? Und warum denkst du, kriegt man es irgendwie noch nicht so richtig transportiert, dass sie mehr zum Beispiel Frauen dafür begeistern? Ist es vielleicht eben, dass man es nach außen hin vielleicht die Technik-Sachen zu oder vielleicht diese von der Kommunikation, denke ich mal manchmal, ob es sage ich mal, diese Anwendungsorientierung, diese Kreativität, die haben diese Sprachen dann auch ermöglichen, zwar im digitalen, Aber dass vielleicht, wenn man das nur stärker rausarbeiten würde in der Kommunikation, kann das irgendwie zum Beispiel helfen? Was denkst du?
Also zuallererst, also was mich halt einfach begeistert ist, dass man in der Informatik so viele verschiedene Möglichkeiten hat, wo man sich drin vertiefen kann. Und ja, was ich halt auch meinte, so das Programmieren gibt einem einfach auch diese Möglichkeit, einfach eine Idee umzusetzen, einfach ganz schnell irgendwie einen Prototypen zu machen oder halt sich eine eigene App zu erstellen. Und einfach, ich habe das auch so ein bisschen damit verglichen, so ich fühle mich manchmal wie so eine Erfinderin, weil ja, so irgendwie, ich bin halt sehr aktiv in der Maker-Szene. Das heißt, ich baue halt irgendwie so kleine kreative Projekte aus Holz und Co. und bestatte die noch so mit Microcontrollern aus. Und da fühle ich mich halt schon auch so wie so eine Erfinderin, wie, ja, wie irgendwie so Daniel Düsentrieb-mäßig, so dass ich da irgendwie selber was zusammenbastel und das einfach funktioniert und ja, ich so Dinge bauen kann, die man eigentlich so für sehr viel Geld auch kaufen könnte. Und dadurch kommt es dann immer so, dass ich mich halt so da so fühle und einfach das total cool finde. Und ja, ich denke halt einfach so neben den Faktoren, die ich schon so meinte, ne, dass so ein bisschen so die Gesellschaft das alles auch noch so formt, in was, also mit was man sich eigentlich auseinandersetzt und ob man überhaupt dann nachher auch sich für Informatik entscheidet, auch wenn so grundlegend das Interesse vielleicht da wäre, denke ich halt, dass auch so ein Faktor Vorbilder auch ein Problem sind. Also bei mir war das richtig, richtig lange, dass ich erst irgendwie mal auf eine richtig so Softwareentwicklerin getroffen bin. Also nicht nur auf irgendwie andere Kommilitoninnen, sondern dass ich auch mal eine kennengelernt habe, die das jetzt vom Beruf her macht. Und das habe ich erst irgendwie so im ersten oder nach dem ersten Studienjahr habe ich da mal eine getroffen auf so einem Community-Event und dachte mir halt so, ach krass. Also mir ist es richtig so in Erinnerung geblieben, so, ach krass, sie ist Softwareentwicklerin, ne? Also man hatte selber wieder dieses Mindset, ne, vielleicht ist sie ja nur irgendeine Designerin oder was auch immer, ne? Und dann hat sie so erzählt, was sie da macht. Und ich dachte so, ach krass, es gibt sie wirklich so, ne? Also da sind die Frauen, die nicht aufgehört haben, das zu studieren, die jetzt auch wirklich als Softwareentwicklerin arbeiten, ne? Also das war für mich ein sehr großer Überraschungsmoment. Man muss halt auch wissen, bei uns war es so, dass als das Sasso-Platten-Institut gegründet wurde, so 20 Jahre lang gar keine Professorin dort ja gelehrt hat und oder halt geforscht hat. Und erst wir 2019 die erste Professorin bekommen haben. Also da war ich selber dann auch mit in dieser Berufungskommission drin. Und da haben wir erst die erste Professorin gehabt. Also das ist halt auch nochmal so echt schade, weil dadurch waren mir persönlich so auch so dieser Bezug zu vielleicht später wissenschaftlich zu arbeiten auch noch sehr fremd, weil irgendwie wenn ich jemanden sehe oder halt einfach eine Frau sehe, die das macht, dann denke ich mir halt so, ja, das kann ich auch. Und da finde ich das halt total cool, wenn es halt ja sehr viele Frauen zum Beispiel jetzt auf so sozialen Kanälen oder halt auf YouTube aktiv sind und dort einfach zeigen, was sie machen, weil man dadurch es halt auch viel mehr erreichen kann, dass halt auch die junge Generation beziehungsweise die Mädchen auch früh schon ja sowas vielleicht sich als Vorbild nehmen. Und ja, ich denke, das ist halt noch so ein Faktor, der da irgendwie mit reinfließt.
Also es Rollenvorbilder sind ja so mit ein Grund, warum wir den Podcast machen, weil es in der Gründungsszene ähnlich wie Informatik, sage ich mal, der Anteil an Frauen noch relativ niedrig ist und man durch Vorbilder oder Geschichten oder die einfach durch das, dass man jemanden zuhört, was der so gemacht hat, einfach so dieses Social Learning Theory vom Bandura, dass du einfach durch andere halt lernst und einfach siehst so, okay, ja, mit dem kann ich mich identifizieren, mit der Frau und dann vielleicht selber auf die Idee kommst. Genau, gibt's sonst so, wenn ihr jetzt so in eurem Gleichstellungsbüro an der Fakultät, was sind sonst so für Ideen oder Maßnahmen gerade so bei euch so im Kopf oder auf dem Tisch, dass man sagt, wie versucht man das, die Fachrichtung attraktiver zu machen oder was sind so die Eintrittsbarrieren, die du denkst, dass da so nur am zentralsten sind?
Also wir haben generell auch schon als ich angefangen hatte, fand ich schon super großes Angebot für SchülerInnen. Also da, die machen alles Mögliche mit, ne? So von Girls Day zu, dass es digitales Angebot jetzt auch gibt zu Pandemiezeiten, wo man Informatikunterricht quasi online genießen kann, wo man halt vor Ort sein kann, wo ich halt war, bin Schülerkollege. Wir haben 3 Camps im Jahr. Also ich finde, Angebote sind echt viele da. Die fahren in Schulen, stellen dort den Studiengang vor, alles Mögliche. Da hängt es natürlich auch wieder dann von den Lehrkräften ab, dass die darauf aufmerksam gemacht werden und solche Angebote halt wahrnehmen. Was wir selber dann halt angefangen hatten, war dann halt an die Studentinnen mal zu denken und zu überlegen, okay, wenn wir es jetzt geschafft haben, dass die sich hier bewerben, dass die angenommen wurden, wie schaffen wir es, dass sie dabei bleiben? Also, weil wir halt einfach so dachten, okay, es sind ja schon einige, die dann immer irgendwie abbrechen oder die vielleicht hier studieren, aber am Ende gar nicht in dieser Richtung arbeiten, sondern dann im Master irgendwie was ganz anderes noch machen. Und was gibt's da vielleicht für Faktoren, die dazu führen? Gibt's vielleicht Möglichkeiten, die mehr noch in diesen, ja, in dieser Softwareentwicklung, in diesem Tech-Bereich irgendwie zu halten? Und das Erste, was wir dann halt überlegt hatten, ist, es fehlen Vorbilder. Also starten wir einfach mal so eine Reihe. Die haben wir halt Women in Tech Talks genannt. Und da haben wir mittlerweile sehr verschiedene Formate, also von, dass wir eine Speakerin einladen, die über ihren Werdegang berichtet und über ihre aktuelle Forschungsarbeit oder ähnliches, haben wir da jetzt auch rein, dass wir ehemalige HPI-Studentinnen einladen, die erzählen, was haben sie jetzt eigentlich mit diesem Studiengang angefangen, wo sind sie jetzt aktuell, was gab es so für Hürden oder Herausforderungen. Oder dass wir halt auch einfach Workshops anbieten, die einfach diese Angst vorm Programmieren nehmen sollen, die denen einfach mehr Wissen noch geben sollen und dass die dann halt auch dadurch indirekt in verschiedene Themenschwerpunkte auch reinblicken. Da hatten wir zum Beispiel eine, die promoviert im Bereich Generative Art und dann hat sie halt so daraus einen Workshop gemacht und so ein bisschen Einstieg gegeben und dass man dann so mit JavaScript die ersten Schritte da gemacht hat und dann mal so ein eigenes Generative Art Projekt umgesetzt hat. Das war schon ziemlich cool und auch sehr bunt alles aus und ich bin für sowas sehr schnell zu begeistern, wenn es irgendwas Visuelles ist, so vom Output her finde ich das immer total cool und faszinierend. Und und aktuell, woran wir so ein bisschen arbeiten, ist, dass wir eine Konferenz eigentlich schon länger bei uns durchführen wollen, aber durch die Pandemie das immer wieder aufschieben. Aber da arbeiten wir gerade dran, dass wir halt quasi sozusagen Konferenz am Hasso-Platten-Institut ausrichten. Was anderes, was wir noch eingerichtet haben, ist eine Lounge. Die ist quasi initial, haben wir das von The Female Quotient quasi gesehen, dass die an verschiedenen Konferenzen so Lounges immer haben, wo nur Frauen als Speakerin auftreten und was berichten. Und das Ganze haben sie aber auch etabliert an Instituten und Universitäten und so weiter. Aber in Deutschland gab es das irgendwie noch nicht. Und dann hatten wir mit denen Kontakt aufgenommen. Und dann haben die uns so ein paar Hinweise und Infomaterialien und Co. gegeben, wie wir ja so eine Lounge einrichten können. Und dann haben wir bei uns das eingerichtet. Und so eine Lounge ist dafür da, einfach die Sichtbarkeit von Frauen, vor allem in Führungspositionen darzustellen, bei uns halt vor allem auch noch im Informatikbereich. Das haben wir durch quasi Poster oder Bücher oder anderen Dingen quasi, dass wir das dort drin zeigen. Da ist auch so ein riesengroßes 2x3 Meter Wandgemälde drin, wo der Spruch Empower Women quasi draufsteht. Also das ist alles echt mit sehr viel, sehr, sehr viel Liebe zum Detail da auch eingerichtet. Und das haben wir Gleichstellungsbeauftragten quasi gestartet. Und dann haben wir quasi immer mehr Studentinnen dazu geholt, wo wir irgendwie mitbekommen haben, hey, die sind gut in jenes und dieses, vielleicht können die uns hier irgendwie helfen, dass wir hier irgendwie schöne Kunst an der Wand haben oder schönen sogenannten Merch, den wir da auslegen und Infomaterialien und so weiter. Und dadurch wollen wir einfach auf dieses Thema aufmerksam machen. Es ist gleichzeitig halt auch einfach so ein Austauschbereich, also dass man dort netzwerken kann, mit den anderen sich unterhalten kann. Wir haben dort auch die Vernetzungstreffen unter den Studentinnen immer so durchgeführt. Das ist dann auch so eine ja, Wohnzimmeratmosphäre so ein bisschen, ne? Also einige sitzen dann da irgendwie so auf der Couch mit Decken und allem und einige irgendwie so am Boden und wir haben da auch so einen Hängesessel reingestellt. Also es ist echt super gemütliche Atmosphäre dann. Ist nur ein bisschen schade mit der Pandemiezeit, dass dadurch so eine Dinge dann nicht mehr so vor Ort stattfinden konnten. Wir dann halt virtuell alles so umsetzen mussten, weil wir selber natürlich als Gleichstellungsbeauftragte dann die Angst hatten, dass diese ganze virtuelle Konstruktion dazu führen könnte, dass vielleicht wieder mehr diesen Studiengang abbrechen, vielleicht dann halt auch wieder Frauen das abbrechen könnten. Einfach, weil irgendwie damals, für mich zum Beispiel, war es halt einfach so, ich hatte das Gefühl, wäre ich jetzt virtuell so entkapselt gewesen, ich hätte jetzt einfach nicht random Leute angeschrieben. Es hat sich eher so ergeben, dass man auf dem Flur jemanden getroffen hat, ne? Oder man war jetzt bei dieser Veranstaltung und dann saß man noch und dann kam irgendwer an, so, ach, was machst du denn da? Und dann so, ja, ich versuche hier gerade was, ne? Und dann, also dadurch hat sich das eher so ergeben, ne? So durch so zufällige Begegnungen, Gespräche. Und das ist natürlich im virtuellen Setting sehr schwierig, ne? Und da hatten wir sehr große Angst, dass das Ganze noch ja, erschwert.
Ja, ich glaube, es ist so, mir deren alle Studenten und Studierenden und super, irgendwie so, ich habe Tourismusmanagement studiert und ich meine, ja, das lebt irgendwie auch vom Austausch von den Reisen und von Fallstudien und wo wir überall unterwegs waren. So. Also wir sind oft nicht so unbedingt in die Vorlesung gegangen, wegen die Inhalte, sondern einfach wegen die Leute und haben da einfach so auf der Ebene wahnsinnig viel gelernt. Genau, jetzt haben wir schon echt einige Zeit irgendwie so über deinen Informatik-Hintergrund geredet und es ist mega spannend und wahrscheinlich kann man nur 1,5 oder 2 Stunden darüber reden, aber lass uns nochmal, damit wir irgendwie so ein bisschen umfassenderes Bild nur von dir kriegen, so über die anderen Sachen sprechen. Also ich habe ja eingangs schon erwähnt, so du engagierst dich in relativ viel verschiedene Sachen und hast eben auch den Forbes 30 Under 30 Award gewonnen. Wie kam es dazu eigentlich? Also wie ist das entstanden?
Also bei der Forbes 30 Under 30 Liste werden quasi interessante Persönlichkeiten unter 30 nominiert und das waren irgendwie dieses Jahr, glaube ich, über 1000, also ich glaube 1200, ich müsste nochmal nachschauen. Und daraus wurden dann quasi für den Dachbereich jeweils 30 nochmal ausgewählt und da gehöre ich jetzt zu den unter 30 in Deutschland. Das war, also als die Mail kam, dachte ich so, wow. Also echt krass. Also irgendwie war alles so irgendwie krass in den letzten Jahren, weil ich hatte ja 2017, also vor 5 Jahren, da war ich gerade so 20, mein erstes Buch veröffentlicht und das war für mich schon krass. Also ich dachte damals so, hä? Also 2 Jahre so nach meinem Abi, ich schreibe ein Buch, wie ist das eigentlich passiert? Weil das ist etwas, das hatte ich niemals irgendwie so auf meiner To-Do-Liste oder irgendwie so vorgehabt und gedacht, dass ich das mal machen werde. Und ja, also ich denke einfach so, diese ganzen Komponenten, die ich halt mache, die führen halt einfach dazu, dass man sagt, hey, das ist einfach ein Vorbild, das ist eine Persönlichkeit, die sollte man sich mal angucken oder sich damit austauschen. Und bei mir kommt ja quasi neben der Gleichstellungsarbeit engagiere ich mich halt schon seit Tag 1 meines Studiums ja, bei Programmierworkshops und Camps, dass ich da für die, vor allem für die Schülerinnen dort auch ein Vorbild sein kann und die halt sehen, hey, wir haben hier nicht nur Kommilitonen, da sind auch Frauen. Und das ist auch ganz normal, das zu studieren und so, weil ja, wie gesagt, das sind halt so Kleinigkeiten, die mir einfach aufgefallen sind, dass man halt wenig dann irgendwie mit Frauen in Kontakt kam oder das gesehen hat, dachte ich so, ey, das will ich irgendwie ändern, ich will irgendwie da sichtbar sein und denen zeigen, hey, das könnt ihr auch und das ist auch ganz normal als Frau, sich dafür diese Themen zu interessieren. Und damals kam es halt dann dazu, dass ich sehr früh im Studium gefragt wurde, ob ich einen Online-Kurs geben würde, also einen sogenannten MOOC, da bist du, glaube ich, auch aktiv, ne? Genau,
Ja,
also
passiert,
ja,
genau.
ich weiß nicht, ob der Begriff den Zuhörern was sagt. Also es steht quasi für Massive Open Online Courses und das heißt, man gibt da so einen Online-Kurs, der dann betreut wird in der Zeit und das ist kostenlos für die Teilnehmenden. Und ja, da hatte man mich gefragt, ob ich spezielle Ideen habe für SchülerInnen, also speziell vor allem für Schülerinnen und dann meinte ich so, naja, also ich weiß halt nicht, wie das bei anderen dann halt aussieht, aber für mich waren halt Webseiten super interessant, hatte ich am Anfang so erzählt. Und das war so mein erster Online-Kurs, den ich da gegeben hatte und der wurde dann vom Verlag gesehen und die hatten mich ja damals dann angeschrieben und gefragt, hey, willst du nicht ein Buch für uns schreiben? Und das war einfach, dass das dann passiert ist und dass dann plötzlich dieses Buch da war. Also das war für mich sehr aufregend, sehr, sehr surreal hatte sich das damals angefühlt und ich dachte schon, das wird irgendwie so das Krasseste überhaupt sein und mittlerweile schreibe ich schon an meinem dritten Buch. Alle drei Bücher sind immer für Kinder und Jugendliche gewesen und jetzt diese Forbes Under 30 Auszeichnung, also das ist einfach sehr, sehr cool und ich hoffe, das bringt was, dass man quasi auch für andere Schülerinnen, junge Frauen einfach ein Vorbild sein kann und die halt sehen auch, wie cool, das will ich auch machen, ne? Oder einfach sowas, so ein paar Impulse dort geben kann. Ja.
Voll, auf jeden Fall hilft es was, also da bin ich mir ganz sicher. Und und jetzt hast du auch kürzlich nochmal an, also warum du ja heute in unserem Podcast bist, wo es eigentlich hauptsächlich um Frauen im Gründungsgeschehen geht, jetzt hast du auch nochmal wieder einen zusätzlich interessanten Weg eingeschlagen, und zwar die einmal mit so einem Gründungsprojekt zu befassen und hast sie für die erste Staffel von CreateF beworben. Erzähl doch mal kurz, was CreateF ist und dann vielleicht im Anschluss gleich die Frage, was waren so deine fünf Learnings aus der Zeit bei CreateF?
Ja, ganz kurz, was ist CreateF? Also CreateF ist quasi so unter den Leitspruch gewesen, von der Idee zum ersten Prototypen. Und das mit weiblichen Gründerinnen, weil die ja auch leider unterrepräsentiert sind. Also nicht nur Frauen im Informatikbereich, leider auch Frauen in der Gründungsszene. Und das wurde dann so umgesetzt, dass man dort Coaching-Möglichkeiten hatte, dass es Workshops gab, alles immer so begleitet mit der Kamera. Dann hat man noch so zwischendrin selber Videotagebücher aufgenommen. Und vor allem war so dieser Rahmen für das ganze Projekt, dass man am Anfang einen Pitch gegeben hat von seiner Gründungsidee. Und am Ende gab es dann auch nochmal einen Pitch vor Investorinnen und dann hat man da nochmal so Ratschläge für die Zukunft bekommen und wie es jetzt weitergehen könnte. Und ich bin überhaupt selber darauf aufmerksam geworden, weil ich halt so zu Hackathons gehe. Und da war so ein Hackathon-ähnliches Format, da ging es um Kultur und KI. Und da bin ich halt auf Franziska getroffen, die das quasi so als Showrunnerin begleitet hat und war da mit ihr in einem Team. Und dadurch hatte ich sie so ein bisschen weiter begleitet und hatte es dann dadurch halt mitbekommen, dass sie gerade das da initiiert. Und sie meinte auch so, Mensch Lisa, du hast doch immer so viele Ideen und du machst da immer so viel mit Hackathons, aber irgendwie danach sind halt irgendwie die Ideen dann irgendwie so im Sande verlaufen, wieso hast du damit nicht mal gegründet, ne? Und da sind doch so viele Potenziale und da habe ich gedacht, okay, ich will da einfach mal mitmachen und meine Idee selber hatte ich halt, die ich jetzt dort halt umgesetzt hatte, die ist damals noch im Kinderzimmer entstanden. Aber da geht es bei der Idee um das Smartphone-App und damals hatte ich noch gar keine Ahnung von Smartphone-Apps, wie man das überprogrammiert. Und auch noch ist da so eine 3D-Computer-Grafik-Komponente, wo ich dann dachte, also da hatte ich auch gar keine Ahnung von. Aber es war halt auch so ein Grund, dass ich damals dachte, also ich will auf jeden Fall in meinem Bachelor lernen, wie ich das umsetzen kann, weil ich will diese App für mich so machen, ne? Aber wie denn halt so das Studium ist, dann ist da so viel los und dann vergisst man sowas oder geht das halt nicht richtig an. Und das fand ich auf jeden Fall total cool. Also ich würde sagen, es ist eins dieser ersten Learnings, einfach mal machen und nicht dauernd Ausreden suchen oder es verschieben. Also es hilft ja schon, wenn man nur so, ja okay, muss jetzt nicht jeden Tag sagen, eine Stunde, ne? Aber man könnte ja für den Anfang mal überlegen, dass man sich irgendwie so einmal in der Woche mal kurz so eine halbe Stunde, Stunde hinsetzen, einfach mal überlegt, wie könnte man das ganze Ziel vorantreiben, ne? Und sich dafür immer so kleine Aufgaben macht, sei es, dass man halt irgendwie mit anderen Personen darüber spricht, ne? Oder sich mal generell Gedanken macht, wie ist das denn eigentlich, wenn man gründet, was muss man da so beachten, was gibt's da so, also dass man sich einfach sowas mal vornimmt und dann das nicht immer so aufschiebt. Und ja, ich würde sagen, das Zweite, was ich vor allem dort als Key Learning rausgezogen habe, ist, dass es super hilfreich ist, Gleichgesinnte zu finden oder halt einfach so Vorbilder zu sehen, andere Gründerinnen. Also wir sind ja bei den Workshops immer wieder mit Gründerinnen auch in Kontakt gekommen, die dann einfach so von ihrer Story erzählt haben. Und ich fand, das war sehr wertvoll für mich und für allen jetzt im Nachhinein ist immer noch dieses Netzwerk von den anderen Gründerinnen, also die anderen Teilnehmerinnen, die dort teilgenommen haben, jetzt gerade auch gründen, super wertvoll. Also wir schreiben uns immer noch, wir versuchen zusammen Projekte umzusetzen, uns da regelmäßig abzudaten und ich finde das einfach so empowernd gegenseitig und das hilft auch einfach so dran zu bleiben, ne? Weil bei mir war es ja auch so, ich habe da alleine erst angefangen, diese Show daran teilzunehmen und dachte mir halt auch so, boah, wie cool die beiden, die da zusammen gerade gründen, das hätte ich auch gerne. Also die können sich jetzt die Arbeit aufteilen, man kann sich da so motivieren und so, ne? Und das hier ganz halt so, das ist echt cool und dadurch war es halt einfach so hilfreich, dass die dann halt auch so für einen da waren, ne? Und dann hast auch so gesagt, ja komm, wir machen das jetzt mal oder wir erzählen mal, wie wir das gemacht haben und so und das war super hilfreich. Dann von den Learnings her hilft es halt echt mal auch diese Idee anderen zu präsentieren oder beziehungsweise einfach anderen davon zu erzählen. Also davor hatte ich es irgendwie vielleicht, ja, wenn es sich so ergeben hat, ne, habe ich es dann welchen erzählt und dadurch, dass das Thema, was ich mache, mit Kleiderschränken zu tun hatte, ich aber sehr viele männliche Kulturen hatte, hatte ich dann aber nicht so oft immer das Bedürfnis, von dieser Idee zu erzählen, weil ich so dachte, ich weiß, wie deren Kleiderschrank ist, die haben nicht das Problem, die erzählen ja immer noch so, wie sie irgendwie, alles irgendwie nur so von oben dann greifen oder aus dem Wäschekorb das nehmen und das mehr haben sie gar nicht. Und das, also ich hatte einfach das Gefühl, okay, die sind gar nicht so mein Endnutzer und das macht vielleicht nicht so viel Sinn, jetzt mit denen darüber zu reden. Aber im Endeffekt hat es doch Sinn gemacht. Genau, weil ich habe dann mal angefangen, mit welchen zu reden. Und zwar kam sehr oft dieses, also ja, also wie du siehst, ich nicht, ne? Aber meine Freundin oder der oder jenes oder ach witzig, das hat mal eine erzählt und hier und da. Also dadurch hat sich dann halt auch wieder so eine Verbindung zu Leuten ergeben, die ich halt vorher gar nicht.
Vielleicht musst du ganz kurz sagen, was deine Idee ist für den Hörerin, damit die sich so ein bisschen was vorstellen können, genau.
Okay, ja, auf jeden Fall kann ich das mal kurz skizzieren. Also es geht quasi um eine Smartphone-App, die zur Digitalisierung des Kleiderschranks gedacht ist. Das heißt, man kann da so seine Sachen quasi dann abfotografieren und ordnen und so weiter. Da gibt's natürlich schon welche und die hatte ich dann auch angesehen und ich fand die nicht so cool. Und daher ist mir vor allem wichtig, also ich nenne das aktuell so 3D-Avatar oder so, aber mir ist wichtig, dass halt diese Klamotten so realitätsnah zum Beispiel irgendwie auf so einem 3D-Avatar gemappt werden und dass man einfach so jetzt nicht einfach nur so Fotos sortiert, das könnte ich ja irgendwie auch auf meinem Computer machen, sondern dass man da halt viel mehr Interaktionsmöglichkeiten hat und ja auch so automatisch Styling-Vorschläge bekommt und all so eine Dinge. Automatisch auf Flohmarkt-Apps dann irgendwie seine Sachen ausstellen könnte, wenn man feststellt, hey, die habe ich sehr lange nicht getragen und all sowas. Und genau darum geht es. Aber bei vielen Kommilitonen war dann die Aussage, ja, ich habe 10 T-Shirts und ich brauche sowas nicht, ne? Und ja, das war halt so mein Mindset am Anfang, aber mit der Zeit habe ich jetzt festgestellt, hey, es lohnt sich einfach mit Leuten zu reden, weil die kennen dann vielleicht welche oder die sagen dann halt irgendwelche anderen Inputs, also was ich von Männern öfter auch gehört hatte, die mit dem 3D-Avatar kam dann so dieses, ach, das wäre ja cool, so als Fitnessmotivation, kann man denn da eingehen, wie wäre es mit 10 cm weniger Bauchumfang und so, und ich dachte so, okay, interessante Anwendungsfall, ne, und das hat halt auch für mich dann einfach so dieses Mindset erweitert, okay, das könnte auch ein Einsatzgebiet dafür sein und das kann ich mir einfach mal so auf den Schirm behalten, ne, weil ich meine, es muss ja nicht nur die App geben, ich kann ja auch überlegen, ob ich irgendwie so eine B2B zu anderen Unternehmen quasi auch noch irgendwie was anbiete oder ein Produkt dafür habe und das fand ich super hilfreich und was ich dann aber auch noch ergeben hatte durch diese Show, dass ein Kommilitone von mir, mit dem ich auch schon mal so ein Projekt umgesetzt hatte, hatte mich dann angeschrieben und meinte so, hey, ich habe das da gesehen und ich finde das total spannend und ob ich denn noch irgendwie Mitgründerinnen irgendwie suche. Und ich dachte mir so, Ja, klar, so richtig, ne? Und ja, und das fand ich halt echt super cool, irgendwie, dass sich das dadurch ergeben hat. Wahrscheinlich hätte ich ihn so selber nie darauf angesprochen, weil ich dann auch wieder so ein bisschen gedacht hätte, so, nee, und man hat ja dann auch länger nicht mehr geredet und gerade durch die Pandemiezeit, ne, auch nicht mehr gesehen. Aber ja, das fand ich auf jeden Fall super hilfreich, dass dann durch diese Reichweite oder einfach dieses Sichtbarmachen von dem Thema sowas dann gekommen ist. Und ja, ich weiß nicht, wie viel Learnings ich jetzt schon erzählt hatte. Ich glaube, irgendwie 3 oder 4. Auf jeden Fall, was ich auch noch hilfreich fand, war, dass man sich Mentorinnen sucht. Also einfach Personen. Also bei mir sind das jetzt zum Beispiel neben den anderen Gründerinnen, war das dann im Rahmen der Show die Busy Netz oder Amira, die dann so aus der Tech-Richtung was erzählt hatte. Sowas, dass man sich sowas sucht. Oder ich habe jetzt auch im privaten Bereich halt einfach Personen, die schon mal gegründet haben oder die einfach sehr aktiv in dieser Szene sind, sich einfach so eine Person sich zu suchen und sich mit denen auszutauschen, zu solchen Community-Events einfach mal zu gehen und einfach sich so ein Netzwerk aufzubauen, das hilft sehr, weil die motivieren, die zeigen einem neue Perspektiven, die helfen einem ein bisschen in diesen Gründer, Buzzword-Bingo sozusagen, so ein bisschen Dinge zu verstehen und ja, das ist echt super hilfreich und ja, hilft einem auch da nicht irgendwie so aufzugeben und dran zu bleiben.
Genau, wen es interessiert, der kann sozusagen die Create F Staffel A und Adilisa die entsprechenden Videos auf dem YouTube-Kanal sie auch anschauen, die verschiedenen Pitches und den Entwicklungsprozess. Ich glaube, das war eben im Vergleich zu den anderen Shows, die es so gibt im Bereich Gründung, war das eigentlich auch so das Wichtigste für die Franziska, die ja auch schon mal bei uns im Podcast war letztes Jahr, diesen Prozess mitzuverfolgen. Also jetzt nicht einfach nur zum sagen, okay, das ist jetzt der Endpitch und wer macht das irgendwie am besten, sondern einfach das Thema sehr menschlich und sehr nahbar und eben über verschiedene Coachings, über verschiedene Erstpitch zum Investor-Pitch, so diesen Prozess einfach sichtbar zu machen in so einer Show und da das irgendwie authentisch und ehrlich und transparent und nicht irgendwie so völlig überzogen und einfach nur Show, Show so, sondern das fand ich eigentlich, diese andere Konzeption fand ich immer sehr schön und man hat eigentlich dadurch einfach wirklich so ein bisschen kennengelernt als Persönlichkeiten und die verschiedenen Phasen. Genau, also ist auf jeden Fall zum Empfehlen, wer es noch nicht gesehen hat, kann sich da einfach so, ja, gibt es so kleine Kurzvideos oder mal eine längere Episode, kann man sich einfach ein bisschen durchklicken.
Ja, also auf jeden Fall kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Was vielleicht auch noch so als letztes Learning daraus gekommen ist, ist einfach so, dass Scheitern okay ist. Man hat das dann bei den anderen Gründerinnen auch irgendwie gesehen. Die hatten dann, also da waren einige bei, die haben schon sehr lange an dieser Gründungsidee gearbeitet und die haben irgendwie da oder dort halt ja einen Misserfolg gehabt, aber jetzt läuft's gut und so, ne? Und dann sieht man so, okay, das ist okay, ne? Also es gehört einfach dazu, da lernt man auch was von. Und ja, so, das fand ich auch super hilfreich. Und wenn man sich die Videos auch nochmal anschaut, sieht man auch noch ein anderes Thema, was ich spannend fand. Das war noch so, das kam von den Investoren, einfach dieses Thema Finanzen. Also wie man quasi investieren kann, wie man einfach selber auch mal drüber nachdenken kann, so über sein ja, Money-Mindset quasi, wie man vielleicht so sein Geld anlegen möchte oder wie man später halt leben möchte und ähnliches. Also das fand ich auch noch ein sehr, sehr ja, schönes Erlebnis dort oder Erkenntnis einfach als wir da diese Podiumsdiskussion hatten. Das ist auch, glaube ich, auf YouTube so ein Zusammenschnitt davon, der sich auf jeden Fall auch lohnt, mal anzusehen.
Genau, also es ging praktisch, also es waren potenzielle Gründerinnen und potenzielle Investorinnen mit drin und es dann bei beiden so dieser Prozess mitverfolgt worden, um einfach noch mehr Sichtbarkeit für Frauen in der Gründungsszene halt zu machen. Ganz kurz, so ich glaube, wir haben schon super viel spannende Sachen von dir gehört. Ganz kurz als Abschluss, wie geht's jetzt weiter bei dir mit der Gründungsidee? Bleibst du dran, oder denkst du was Neues aus oder was hast du Was schwebt dir so im Kopf rum?
Also ich möchte auf jeden Fall dranbleiben. Das Einzige, was ich nur so gemerkt hatte, ist, dass das natürlich sehr viel Zeit einnehmen kann. Und gerade dann so durch diese Begleitung, durch die Show und die Situation war man da sehr, sehr drin. Aber ich muss auf jeden Fall noch an meinen Masterabschluss denken. Und da arbeite ich jetzt erstmal dran, dass ich die Masterarbeit jetzt auch endlich mal fertigstelle. Und nebenbei haben wir überlegt, also mein Co-Founder, ob wir uns auch das Access-Gründerstipendium bewerben, damit eine Finanzierung einfach da ist für ein Jahr, um daran wirklich so intensiv zu arbeiten. Aber das alles ist noch so ein bisschen alles so grob, weil das natürlich dann auch wieder davon abhängt. Diese Access-Gründerstipendien haben ja auch Bedingungen und dann darf man nicht nebenbei irgendwie Vollzeit woanders arbeiten. Und das ist halt so der Fall bei welchen von meinen Mitgründerinnen. Und ja, das sind halt alles so Dinge, die das dann wieder so nicht so leicht machen. Also wenn es da irgendwie bessere Möglichkeiten gibt, einfach sowas zu finanzieren, dann wäre ich da echt offen für. Ich dachte immer so, es wäre auch super hilfreich, dass ich in der Nähe von Berlin wohne mit Potsdam. Aber die ganzen Gründerstipendien, die da so in Berlin vergeben werden, da muss man natürlich dann halt auch in Berlin wohnen, ne? Und die wollen natürlich dann da quasi das fördern. Und da ist es dann doch gar nicht so gut, in Potsdam zu wohnen. Und ich habe halt quasi in Potsdam jetzt schon länger den Gründerservice aufgesucht. Die beraten mich da und da treffe ich mich regelmäßig mit denen und bespreche die nächsten Schritte. Da wollte ich auch demnächst bei so einem Bootcamp noch teilnehmen und da nochmal so die Idee finalisieren, mit anderen Leuten mich mal austauschen. Und so geht es quasi für mich jetzt erstmal weiter.
Ja. Genau, also es ist wie alles irgendwie, also ein Prozess, und unsere Startup-Beraterin, die an meinem Podcast war, Diana, hat gesagt, also es ist nie so ganz planbar, wann der Schmetterling aus dem Cancan fliegt sozusagen, und von dem her, so was du gesagt hast, ist es dranbleiben und machen und sich ausprobieren, experimentieren, oder in den USA, glaube ich, sagt man so, bei der dritten Idee oder sechsten Idee, so, dann sollte das auf jeden Fall ein richtig guter Durchbruch werden. So. Also es ist einfach ein Prozess und das, solange es einem Spaß macht, ich glaube, einleitend waren das so deine Worte, was die inspiriert hat von deinen Kommilitonen, diesen Spaß nicht zum Vergessen. Und ich denke, das ist ganz entscheidend dabei, dass man sagt, hey, es muss einfach irgendwie Bock machen, es muss auch Spaß machen, und ich bleib dann dabei und schau, was kommt. Genau, wir wünschen dir auf dem Weg auf jeden Fall ganz viel tolle Erfahrungen, viele tolle Menschen, die du dadurch kennenlernen wirst, und danke für die Zeit, dass die dir da genommen hast, um uns so ein bisschen einen Einblick zu geben in deinen Werdegang, und alles Gute, Lisa.
Dankeschön, danke für die Einladung und echt cool, dass du diesen Podcast gestartet hast, und ich wünsche dir auch weiterhin ganz viel Erfolg und spannende Gäste.
Danke, ciao.
This was Five, your university podcast on female entrepreneurship. We hope that today's episode sparked your curiosity and leaves you feeling inspired and motivated to explore further. Follow us on Spotify, Deezer, iTunes, or Google Podcast to never miss upcoming insights on inspiring startup stories. Thanks for listening, and until next time.